Genau, die Geschichte vom Propheten Jona. Ich habe gedacht, meine Vorbereitung ist sicher wahrscheinlich so eines der bekanntesten Geschichten aus dem Alten Testament, Jona. Vielleicht habt ihr gerade auch dieses Bild vor Augen oder habt ihr euch das mal vorgestellt, wie Jona in diesem Wal sitzt. Das ist ja so ein markanter Punkt von der Jona-Geschichte, dass er in diesem Wal sitzt und da 3 Tage lang in diesem Inneren sitzt. Wer habt ihr euch auch mal überlegt, wie es da drin riecht oder wie so das Gefühl ist von so einem Mann, der im Wal sitzt. Und dann irgendwann kommt er raus, ins Land, landet da irgendwo im Wasser, wird von der Brandung an den Strand geschwemmt. Da hast du auch gedacht, ob das wirklich so ist. Im Wal ist ja ziemlich untypische Geschichte. Ich lade euch ein, dass wir uns diese Geschichte von diesem Propheten Jona in den nächsten Wochen ein bisschen genauer anschauen. Ich finde, es ist eine ziemlich eindrucksvolle Geschichte, weil ein markanter Punkt, es gibt mehrere markante Punkte in dieser Jona-Geschichte, und eine ist, dass es ja eigentlich bei Propheten ist, dass vor allem so diese Predigten und die Reden von den Propheten gesammelt sind. Also wie zum Beispiel Jesaja spricht oder wie Amos redet, ja, also wie er gepredigt hat. Und bei Jona ist das anders. Wenn wir uns dieses Buch Jona anschauen, diese 4 Kapitel, dann können wir entdecken, dass Jonas Predigt genau ein Satz ist. Das ist eigentlich für einen Propheten ziemlich wenig. Ja. In der Geschichte von Jona geht es um etwas anderes. Es ist eigentlich die Geschichte, wie dieser Prophet etwas erlebt. Und das, was er erlebt, sein Schicksal, das wird zur Predigt für den Leser. Es ist ein bisschen anders wie bei den anderen Propheten. Und dann ist es auch ungewöhnlich, weil Jona die ganze Zeit in einem Kampf ist mit Gott. Er ringt mit Gott, er macht immer eigentlich genau das, was Gott nicht möchte. Dadurch, das zieht sich durch das Buch. Andauernd ist er mit Gott am Streiten. Das ist eigentlich ein Negativbeispiel, Jona. Und dann können wir noch eine weitere Sache entdecken. Das Buch Jona, das hat einen ziemlich interessanten Erzählstil. Das werdet ihr vielleicht entdecken, wenn ihr tatsächlich in den nächsten Wochen mal, vielleicht unter der Woche, das Buch Jona aufschlagt, hier mit unserem Heft, die Predigt nochmal reflektiert, nochmal da tiefer einsteigt in das, was ihr heute hört. Dann werdet ihr das entdecken, dass das Buch Jona so ein bisschen so eine Satire ist. In diesem Buch Jona steckt ganz viel Humor, ganz viel Ironie, ganz viel groteske Situationen. Ein Mann im Wal, Jona, der ja einfach komische Sachen macht, und das alles ist in so einem Stil geschrieben der Satire, und das ist ganz besonders in diesem Buch. Und dann, wenn ihr euch, wenn wir noch ein bisschen weiter erstmal einsteigen in die Übersicht des Buches Jona, dann seht ihr, dass diese Kapitel, diese 4 Kapitel, die hängen miteinander zusammen. Das erste und das dritte Kapitel, die hängen miteinander zusammen. Da begegnet Jona Menschen, die Gott nicht kennen, Heiden. Nicht Israeliten. Das ist auf der einen Seite, sind da die Männer, die Matrosen im Boot, das ist im Kapitel 1. Dann die Menschen in Ninive in Kapitel 3. Diese beiden Kapitel, die haben sehr viel Parallelen. Und dann gehören Kapitel 2 und 4 irgendwie zusammen. Das sind Gebete von Jona, wo Jona ganz, ganz eng mit Gott spricht, ganz eng mit Gott im Kontakt. Und sehen wir, dass dieser Aufbau auch sehr, sehr schön ist und gewollt ist. So ein Gesamtkunstwerk, dieses Buch. Wenn das jetzt ein bisschen schnell geht, auch das könnt ihr nochmal nachverfolgen in unserem Heft. Das ist noch ein bisschen ausführlicher beschrieben. Und dann möchte ich noch eine letzte Sache voranstellen, bevor wir jetzt dann wirklich auch einsteigen in den ersten Text heute Morgen. Und zwar: Wie sollen wir eigentlich dieses Buch lesen? Also, wie soll man es lesen? Und ich habe einen Vorschlag an euch, wie wir in den nächsten Wochen uns dieses Buch Jona und diesen Propheten anschauen. Nämlich mit der Fragestellung oder mit der Aussage: Jona, das bin ich. Ich lade euch ein, ganz bewusst das Buch zu lesen und immer wieder diese Aussage im Hinterkopf zu behalten: Jona, das bin eigentlich ich. Ich glaube, dadurch können wir ganz viel Spannendes entdecken. Und heute steigen wir ein in diesen ersten Teil von Jona, Jona und Gottes Wort. Meint es Gott gut? Ich lade euch ein, dass wir den Predigttext lesen, Jona 1, die Verse 1 bis 4. Das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn von Amittai. Er sagte zu ihm: Geh nach Ninive, der großen Stadt, und kündige mein Strafgericht an. Ich kann nicht länger mit ansehen, wie böse die Leute dort sind. Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er wollte nach Tarsis in Spanien fliehen und dem Herrn zu entkommen. In der Hafenstadt Jaffo fand er ein Schiff, das dorthin segeln sollte. Er bezahlte das Fährgeld und stieg ein. Da schickte der Herr einen Sturm aufs Meer, der war so heftig, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Das ist der Beginn unserer Geschichte. Interessant ist, der erste Fakt, das erste, was wir entdecken können, ist, Gott spricht. So beginnt das Buch Jona, Gott spricht. Und das ist eine richtige, wichtige Weichenstellung, weil es ist so, dass das Buch Jona, die Geschichte von Jona ist nicht die Geschichte, die Jona mit Gott hat, sondern es ist andersrum. Die Geschichte von Jona ist Gottes Geschichte mit Jona. Wie Jona mit Gott unterwegs ist. Wie Jona mit Gott unterwegs ist. Gott bleibt an Jona dran. Und das sehen wir die ganze Zeit über. Die ganze Zeit über in diesem Buch, dass eine Sache bleibt. Egal was Jona macht, Gott bleibt an ihm dran. Gott bleibt da. Es ist die Geschichte, es ist Gottes Geschichte mit Jona. Und dann sehen wir dann eine ganz spannende Aussage. Gott sagt zu Jona: Geh nach Ninive, der großen Stadt, und kündige ihr mein Strafgericht an. Ich kann nicht länger ansehen, wie böse die Leute dort sind. Ich finde es ganz interessant, was Gott hier macht an dieser Stelle. Weil wenn wir das mal runterbrechen auf die Grundlagen, die Gott hier tut, sind es eigentlich drei Dinge, die wir entdecken können. Jona bekommt eine ganz klare Aufforderung. Ganz klar, Jona bekommt gesagt, wohin er gehen soll, nach Ninive, der großen Stadt. Jona bekommt genau gesagt, was er zu tun hat, verkündigen, predigen, diesen Leuten in Ninive. Und Jona bekommt sogar noch einen Bonus, er kriegt auch gesagt, warum er das tun will, soll. Gott begründet ganz klar, was Jona tun soll. Und ich finde, das ist eigentlich eine ziemlich komfortable Ausgangsstellung für Jona. Wenn wir sonst mal in die Bibel schauen, dann ist das ja oft nicht so klar, was die Leute tun sollen. Wenn wir an Abraham denken, er kriegt einfach gesagt, geh los. Er hat noch nicht mal eine genaue Richtung gehabt. Weiß nicht, vielleicht wenn du in dein Leben schaust, dann geht es dir manchmal ähnlich, dass du auch nicht so genau weißt, wohin es eigentlich geht. Ein Ziel hast, einen Grund hast. Und Jona bekommt das alles gesagt. Er kriegt klar zu hören, das Wohin, das Was und das Warum. Vielleicht geht es ja auch so, dass du das ja auch mal gern wissen würdest. Das ist eigentlich eine schöne Sache, zu wissen, wohin es geht und was zu tun ist und warum es zu tun ist. Vielleicht geht es ja auch so. Aber ich frage mich, wollen wir das eigentlich wirklich hören? Ich habe das bei der Vorbereitung so gedacht, oh, eigentlich wäre es doch richtig cool, richtig schön, das manchmal genauer zu wissen. Aber dann dachte ich, will ich das eigentlich wirklich manchmal so genau wissen? Es könnte mich ja überfordern. Gott könnte mir ja ziemlich viel zumuten. Muss ich das immer wissen, was eigentlich zu tun ist? Vielleicht ist es manchmal gar nicht so schlecht, wenn man es nicht weiß und unterwegs ist, so im Lauf so des Lebens. Vielleicht würde es uns dann so gehen wie Jona, dass Gott hier ziemlich viel uns zumutet, uns herausfordert und wir vielleicht genauso reagieren wie Jona. Ich nehme euch noch einen Schritt weiter mit. Ich habe weiter nachgedacht und gedacht, eigentlich tut es doch Gott schon. Eigentlich macht doch genau das Gott schon. Es sagt doch eigentlich genau, was Sache ist. Wenn wir in die Bibel schauen, die Bibel, Gottes Wort, es ist Gottes Weg, um mit uns Menschen zu kommunizieren, einer seiner Wege, ein ganz wichtiger Weg. Und wenn wir die Bibel aufschlagen, drin lesen, dann entdecken wir, dass da Gott eigentlich ziemlich deutlich ist, auch zu uns. Dass da ziemlich deutlich Dinge geklärt werden, wie das Wohin, das Warum oder das Wozu. Also das Wohin, das Was und das Warum. Kleines Beispiel aus dem Neuen Testament. Matthäus 8, 28, 18. Ihr kennt die Verse wahrscheinlich. Darum geht hin zu allen Völkern und mache zu meinen Jüngern. Taufe sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Ein Beispiel von ziemlich klarer Ansage von Gott an uns Menschen. Ziemlich klar. Noch mehr Dinge. Ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ganz klare Ansagen. Wir wissen eigentlich ganz klar, um was es geht. Aber hier kommen wir an den Knackpunkt, den wir auch entdecken in der Jona-Geschichte und vor allem auch jetzt in diesen Versen, die wir uns heute Morgen anschauen. Nämlich die Frage, wie reagiert Jona auf das, was er von Gott hört? Wie reagiert Jona auf das, was er von Gott hört? Und ich glaube, das ist tatsächlich die Kernfrage auch für unser Leben. Wie reagieren wir darauf, auf das, was wir von Gott hören? Auf das, was er sagt? Und so ist es, dass der Prophet uns hier, dass der Prophet Jona uns gewissermaßen den Spiegel vorhält. Jona, das bin ich. Wie gehen wir mit dem um, was wir von Gott hören? Jona hört das von Gott. Was macht er? Das können wir in Vers 3 lesen, wie Jona reagiert. Das Biblische eigentlich ist, und was wir an vielen Stellen auch im Alten Testament entdecken können, ist, Gott spricht zu jemandem und dieser angesprochene Mensch, er steht auf und er geht. Ist ganz oft so. Und interessant ist, dass das Jona ja eigentlich auch macht. Er steht auch auf und geht, aber dann macht er etwas anderes. Er geht in die entgegengesetzte Richtung. In die andere Richtung. Und ich finde, in diesem Vers sind so drei Aspekte ziemlich interessant. Der erste Aspekt ist, wir können hier lesen, dass Jona vor Gott entkommen will. In anderen Übersetzungen heißt, er will vor dem Angesicht Gottes fliehen. Und das ist der erste Punkt, wo Ironie ist. Vielleicht finde ich auch das nur lustig und ihr nicht, weil ihr jetzt nicht lacht, aber da steckt ganz viel Ironie drin. Jona, meinst du wirklich, es gibt einen Ort auf der Welt, wo du vor Gott fliehen kannst? Aber das ist dein Gedanke. Ich will vor Gott entkommen. Okay. Ironie ist manchmal auch so eine Sache. Aber zweiter Aspekt, den ich interessant finde. Tarsis. Jona möchte nach Tarsis fliehen. Tarsis, was ist das? Das ist ein Ort, man vermutet, dass es ein Ort war in Spanien. Ich habe euch hoffentlich eine Karte mitgebracht. Einen Moment. Genau, ich habe euch eine Karte mitgebracht. Tarsis. Tarsis war für den Hebräer der Ort, der am weitesten entfernt war. Es war quasi am Ende vom Horizont. Da steckt also, es ist nicht nur eine Stadt, sondern es ist ein Bild. Hier, wie ich gehe, möglichst weit weg. Und das war Tarsis. Am Ende vom Horizont. Und dann ist noch eine zweite Sache interessant. Das seht ihr. Ihr seht da oben rechts Ninive und da unten links Tarsis. Das ist tatsächlich die entgegengesetzte Richtung war. Also nicht irgendwie, ich gehe ein bisschen an Ninive vorbei, sondern andere Richtung. Genau gegenübergelegend. Das macht Jona. Und in diesem Ort steckt eben ganz viel. Am Ende vom Horizont und wirklich in die entgegengesetzte Richtung. Ganz weit weg. Spanien. Und noch ein dritter Aspekt, den ich wichtig finde, den zu beachten. Was war eigentlich los in Ninive? Also, warum muss eigentlich Jona nach Ninive und warum ist Ninive für Gott so ein Gräuel im Auge? Warum stört sich Gott so an Ninive? Ein bisschen kurzen Ausflug machen. Ninive war die Hauptstadt des Assyrischen Reiches. Die Assyrer war in der Antike ein großes Königreich. Und die Assyrer, die waren bekannt für ihre Grausamkeit und für ihre Gewalttätigkeit. Die assyrischen Könige, die haben über ihren militärischen Erfolg ziemlich gut das aufgeschrieben. Deswegen kann man auch noch viel darüber nachlesen, wie die Assyrer so drauf waren. Da gab es zum Beispiel einen König, Samanasser der III., der war bekannt für seine Folter, also dass er seine Feinde sehr gefoltert hat, dass er sie zerstückelt hat und enthauptet hat. Und er hatte eine Spezialität, und das war, dass er, das sieht man auf dem Bild, dass er seine Feinde auf dem Schlachtfeld aufgespießt hat. So als Signal hier, Achtung, hier sind die Assyrer. Ja? Also die Assyrer waren ein ziemlich grausames Volk. Man könnte sagen, dass sie so als Terrorstaat galten. Ja? Und zu diesen Assyrer soll Jona gehen. Und dann, wenn wir das sehen, dann war Assyrien natürlich auch eine ganz klare Bedrohung für Israel. Nachbarland. Ja, solche Nachbarn willst du nicht haben. So einen Staat willst du nicht in deiner Nachbarschaft haben, die für sowas bekannt sind. Und dann klärt sich für uns jetzt auf den ersten Blick vielleicht auch die Frage, warum Jona fliehen wollte. Warum Jona lieber ins sonnige Spanien möchte, als in das doch gefährliche Ninive. Warum er lieber ans Ende des Horizontes will, in die entgegengesetzte Richtung, aber nicht nach Ninive möchte. Ganz klar, ey, wer will schon so einem gewalttätigen Volk etwas verkündigen, was sie vielleicht noch blöder stimmen lassen würde? Jona hat einen ziemlich schweren Auftrag. Aber der Grund, warum Jona flieht, der ist noch viel tiefer. Im Kapitel 4, am Ende des Buches Jona, da sagt Jona Gott, warum er geflohen ist am Anfang. Er sagt es Gott. Und er sagt da Gott, dass er eigentlich schon wusste, dass Gott gnädig sein wird. Jona sagt, ich wusste, dass du den Feinden gnädig sein wirst. Jona weiß, wenn Gott ihn zu diesem Menschen nach Ninive schickt, dann wird Gott doch die Möglichkeit und die Option einräumen, dass dieses Volk umkehren kann. Dass diese Feinde auch Israels, die Feinde Gottes, umkehren können. Und damit kommt Jona nicht klar, dass die Feinde Gottes eine Chance haben, umzukehren. Das ist ein ziemlich interessanter Aspekt, den wir uns in den nächsten Wochen noch ein bisschen, oder in einer der nächsten Wochen noch ein bisschen genauer anschauen. Aber es ist eben tiefer als nur, dass er fliehen möchte, weil das so gefährlich ist. Es steckt mehr dahinter. Und wenn ich mir diesen Text so anschaue, dann glaube ich, es geht sogar noch tiefer. Es geht noch tiefer. Ja, ich glaube, Jona hat ein Problem mit seinem Auftrag, den er von Gott bekommt, nach Ninive zu gehen, dem Terrorstaat. Aber ich glaube, dass Jona noch ein größeres Problem hat mit dem, von dem er den Auftrag bekommt, nämlich mit Gott. Ich glaube, dass Jona Gott ganz schön misstraut. Jona sieht keine guten Gründe, warum Gott ihm diesen Auftrag gibt. Jona bezweifelt, dass Gott es gut mit ihm meint. Dass das Gott irgendwie durchdacht hat, was er da mit ihm vorhat. Bezweifelt seine Weisheit, seine Gerechtigkeit. Und ich glaube, das sind Erfahrungen, die wir vielleicht auch schon mal gemacht haben. Wir erleben etwas in unserem Leben und diese Frage kommt hoch. Dieses Gefühl. Ja, da ist ein Gott. Aber hat er das wirklich im Griff? Meint er das wirklich gut? Meint er es wirklich gut mit mir? Und wenn das geschieht, dann passiert etwas in unserem Leben, dann müssen wir entscheiden. Vertrauen wir Gott oder vertrauen wir lieber uns selbst? Dieses Gefühl, das ist so tief in uns drin, dass wir bezweifeln, dass Gott es gut mit uns meint. Dass er unser Glück im Blick hat. Dass er einen Überblick hat. Und dann ist es so, wenn wir daher keine guten Gründe sehen, dafür, was Gott tut und macht, dann gehen wir davon aus, dass es eben keine guten Gründe gibt. Also nur weil wir gerade nicht sehen, dass es da gute Gründe für geben könnte, sagen wir, es gibt keine guten Gründe. Wir machen es nicht. Wir tun es nicht. Und dieses Prinzip, das ist ganz tief verankert. Lass uns mal in die ersten Seiten der Bibel gehen. Adam und Eva im Garten. Der erste göttliche Befehl, die erste göttliche Anweisung war, ihr dürft von allem essen. Von allen Bäumen im Garten, außer einem Baum, von dem sollt ihr nicht essen. Interessant ist, dass Gott keinen Grund angegeben hat, warum es falsch wäre, davon zu essen. Und Adam und Eva und eben auch viele Jahre später Jona entscheiden sich, dass es eben keine guten Gründe gibt. Nur weil Gott keine Gründe angegeben hat. Es ist nicht in ihrer Vorstellung, dass es Gründe geben könnte, das nicht zu tun, nur weil Gott nicht darüber spricht. Beide können Gott nicht trauen, schaffen es einfach nicht. Und so haben Adam und Eva die Frucht gegessen und so steigt Jona in sein Boot und will weg. Sie können einfach nicht darauf vertrauen, dass Gott ihr Bestes im Sinn hat. Dass Gott die Weitsicht hat, den Überblick hat über ihr Leben. Und ich finde, da steckt ganz viel für uns drin. Ganz viel für uns. Ich glaube, wenn wir unser eigenes Verhalten mal verstehen wollen, dann müssen wir verstehen, dass Sünde in unserem Leben oft genau auf diesen Fakt beruht. Auf dieser Tatsache beruht. Dass wir nicht glauben, dass es Gott gut mit uns meint. Dass wir Gott misstrauen. Dass wir annehmen, dass er nicht wirklich für uns ist. Dass er eben nicht den Plan hat. Und das hindert uns dann, so die vollständige Kontrolle über unser Leben Gott anzuvertrauen, weil wir Angst haben, unglücklich zu werden. Wir haben das Adam und Eva gemacht. Die haben ja nicht damals gesagt im Garten Eden, jetzt lass uns mal richtig böse sein. Jetzt lass uns mal richtig unser Leben ruinieren und das Leben von aller ruinieren. Das haben sie nicht gesagt. Hey, die wollten einfach glücklich sein. Die haben einfach nicht gesehen, dass hinter diesem Gebot eine Idee stand von Gott. Nur weil er es nicht formuliert hatte. Aber Gottes Befehle sehen eben manchmal nicht so aus, als würde es Dinge geben, die wir brauchen. Als würden sie uns Dinge geben, die wir brauchen. Damit unser Leben gut wird, damit unser Leben in eine richtige Richtung geht, dass es gedeiht. Und das ist ein Grundgedanke, der sich durchzieht. Das ist ein Grundgedanke. Wir müssen die Dinge selbst in die Hand nehmen. Ich kann Gott nicht vertrauen, dass er es gut mit mir meint. Und Jona macht genau dasselbe. Und indem Jona das hier tut, spiegelt er uns gewissermaßen die Weltgeschichte. Und er spiegelt uns unser tägliches Verhalten, so wie unser Herz funktioniert, jeden Tag aufs Neue. Wenn ich Gott gehorche, dann verpasse ich etwas. Wenn ich Gott gehorche, werde ich nicht glücklich. Ich muss aber glücklich sein. Die Schlange sagt der Menschheit, dass Ungehorsam gegenüber Gott der einzige Weg ist, um vollstes Glück zu haben. Um sein Potenzial hundertprozentig zu verwirklichen. Und diese Täuschung ist tief in unser menschliches Herz eingedrungen. Und diese Täuschung, die erleben wir auch heute in unserem Leben. Wie geht's mit Jona weiter? Jona verstrickt sich in seine Ablehnung, in sein Misstrauen gegenüber Gott. Er flieht vor Gott. Und in Vers 4 am Schluss unseres ersten Abschnittes sehen wir eigentlich zwei Dinge in diesem Vers 4. Ich finde, wir entdecken etwas total Bestürzendes Aber ich finde, wir finden auch etwas total Tröstendes. Fangen wir mal mit dem Bestürzenden an. Bestürzend ist es, weil wir entdecken, dass Sünde etwas mit unserem Leben macht. Abweichen von Gottes Ideen für dein Leben macht etwas mit deinem Leben. Der Sturm kommt auf. Das zeigt uns eben, was Sünde mit uns machen kann. Es fängt an, in unserem Leben zu stürmen. Und das ist die bestürzende Nachricht, dass jeder Ungehorsam gegenüber Gott mit einem Sturm verbunden ist. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir auch genau diese Tatsache. Wir müssen nur eine Sache bedenken, die ist ganz wichtig. Ich glaube nicht, dass die Bibel sagt, dass jede Schwierigkeit das Ergebnis von Sünde ist. Aber sie zeigt uns und sie lehrt uns, dass jede Sünde uns in Schwierigkeiten bringen wird. Nicht jede Schwierigkeit ist das Ergebnis von Sünde, aber Sünde bringt dich in Schwierigkeiten. Weil Sünde immer etwas mit deinem Leben zu tun hat. Wenn du Gottes Gebote verletzt, dann passiert es eigentlich, dass du dich selbst verletzt. Weil Gott dich geschaffen hat, um ihn zu lieben, um an ihm dran zu sein und ihm nachzufolgen, ihm zu dienen. Dazu hat Gott dich geschaffen. Und wenn du gegen diese Idee gehst, dann gehst du grundlegend auch gegen dich. Gegen dich persönlich. Das Handeln von Jona hat hier direkte Folgen. Er steigt in das Boot und es beginnt sofort an zu stürmen. Es ist in unserem Leben anders. Das Ergebnis von unserem Leben oder von Sünde in unserem Leben ist manchmal ganz anders. Es ist viel, ich sag mal, viel schleichender. Es ist auch manchmal eben nicht ein physischer Schmerz. Also du sündigst und es ist so, als trifft dich eine Kugel und du merkst es direkt. Es ist manchmal eben so, dass es sich ganz normal anfühlt. Es ist normal. Und es ist eben ein schleichender Prozess. Du merkst vielleicht manchmal gar nicht den Sturm, der aufkommt. Und erst später treten dann vielleicht Symptome auf, aber dann ist es manchmal schon zu spät. Aber es gibt auch etwas Tröstendes in unserem Text. Und das Tröstende ist, und das werdet ihr auch entdecken, wenn ihr weiter lest, diese Verse, dass Gott da ist. Gott bleibt da. Gott bleibt an Jona dran. Jona oder Gott bleibt an Jonas Seite. Wir können eben sehen, wie Gott auch durch Stürme in unserem Leben wirken kann. Das erlebt auch Jona, wie Gott durch diesen Sturm, der aufkommt, in seinem Leben wirkt. Wie etwas verändert in Jona. Und auch das macht uns die Bibel deutlich, wenn wir unseren Blick mal schweifen lassen durch biblische Texte. Wir haben ja gerade festgestellt, dass die Bibel nicht sagt, dass jede Schwierigkeit das Ergebnis von Sünde ist. Aber ich glaube auch, dass die Bibel uns zeigt, dass für uns Christen jede Schwierigkeit dazu beitragen kann, dass sich etwas in unserem Leben verändert. Dass unser Herz verändert wird. Dass wir durch Stürme unser Glauben stärker wird, unsere Hoffnung größer wird, unsere Liebe größer wird, unsere Geduld, unsere Demut, unsere Selbstbeherrschung sich entwickeln kann. Gott kann durch Stürme wirken. Und Gott bleibt dran, auch in unserer tiefsten Sünde. Und in unserem Herzen, in dieser Dunkelheit, in diesem dunklen Sturm, da wird Gottes Barmherzigkeit mächtig. Das erlebt Jona. Genau das erlebt Jona, wie Gott da ist. Es gibt Liebe in unseren Stürmen. Und wir uns durch den Glauben an Jesus, an Gott, dann auch wenden. Dann können wir eine Sache erfahren, dass er uns nämlich nicht sinken lassen lässt. Er lässt uns nicht sinken. Und warum nicht? Warum nicht? Weil der einzige Sturm, der uns zerstören könnte, nicht über uns kommt. Und das ist der Sturm, der göttliche Sturm der Gerechtigkeit und des Zorns gegenüber Sünde und dem Bösen. Dieser Sturm kommt nicht über uns. Und warum nicht? Weil er nur über einen ging, und das war Jesus selbst. Dieser Sturm ging über Jesus nieder. Er hat sich in diesen Sturm gestellt am Kreuz von Golgatha. Er hat seinen Kopf geneigt in diesen Sturm hinein. Er starb, als er die Strafe für die Sünde erhielt, stellvertretend für dich, für uns, die wir das eigentlich verdient hätten. Und deswegen können wir aber in den Stürmen unseres Lebens darauf vertrauen, dass er da ist. Weil kein Sturm für ihn zu krass ist, weil er hat den größten Sturm schon durchlebt für uns. Und darauf können wir vertrauen. Trotz des Misstrauens, das wir manchmal in unserem Herzen haben. Trotz der Ablehnung, die wir vielleicht ausüben, die wir haben gegenüber Gott. Trotz der Frage, die tief in unserem Herzen verwurzelt ist, meint Gott es wirklich gut mit uns? Er meint es gut mit uns. Er hat den Überblick. Er macht es gut. Und er ist da und er bleibt da. Das ist es, was Jona erlebt. Und das ist etwas, was wir erleben können. Und das ist im Grunde Evangelium. Evangelium zu wissen, dass keine Sünde und der damit verbundene Sturm in dein Leben groß genug ist, dass ihn Jesus abschrecken würde. Das ist Evangelium, dass wir wissen, er ist da in den Stürmen unseres Lebens. Der größten Sünde ist er da. Er bleibt da. Und er hat den Überblick und er weiß, und wir dürfen es wissen, dass es gut ist. Das erlebt Jonah. Und das wünsche ich auch uns. Amen.